SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier, guten Tag. Der Neunte im Amt, Olaf Scholz, ist seit knapp 2 Stunden Bundeskanzler der Bundesrepublik. Omikron auf dem Vormarsch. In Deutschland wächst die Sorge vor der neuen Virusvariante. Und 100 Tage nach dem US-Abzug aus Afghanistan. Was ist eigentlich mit den vielen Hilfskräften, die das Land bisher nicht verlassen konnten? Es konnte praktisch gar nichts schiefgehen. Um vom Bundestag zum Bundeskanzler gewählt zu werden, brauchte Olaf Scholz 369 Stimmen. Die Ampelkoalition verfügt über 416. Das ist ein bequemer Puffer. Um 9 Uhr begann die Abstimmung und um 10.16 Uhr verkündete Bundestagspräsidentin Baas das Ergebnis.
Mitgliederzahl 736. Abgegebene Stimmen 707. Ungültige Stimmzettel 3. Mit Ja haben gestimmt 395 Abgeordnete.
Und dieser Applaus dauerte dann über 2 Minuten, bevor Baas dann den Rest des Ergebnisses noch nachreichen konnte. Nämlich 303 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen. 395 Ja-Stimmen. Wer das Haar in der Suppe sucht, der findet es in 21 Abweichlern innerhalb der Ampelkoalition. Olaf Scholz war offenbar nicht nach Haarsuche.
Jetzt kommt aber die alles entscheidende Frage. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Scholz, nehmen Sie die Wahl an?
Dieses ganz kleine Geräusch am Ende, das war das entscheidende Ja des Olaf Scholz, gesprochen allerdings ohne Mikrofon. Und damit war er dann genau um 10.18 Uhr erwartungsgemäß zum neunten Bundeskanzler der Bundesrepublik gewählt. Danach ging es ins Schloss Bellevue, wo Bundespräsident Steinmeier das Protokoll fortführte.
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, Herrn Olaf Scholz zum Bundeskanzler. Berlin, den 8. Dezember 2021, der Bundespräsident und die Unterschrift. Herr Bundeskanzler, meinen ganz herzlichen Glückwunsch.
Dann ging es auch schon wieder zurück in den Bundestag, wo Scholz vor wenigen Minuten vereidigt wurde, per Eid übrigens ohne Gottesbezug. Auf dem ganzen Weg von der Bundestagswahl über die Sondierungen und Koalitionsverhandlungen bis heute hat sich Scholz hanseatisch, unprätentiös und pflichtbewusst gegeben. Erst am vergangenen Samstag wieder nach der Zustimmung der SPD zum Koalitionsvertrag, da gab es von ihm nur ein trockenes Ja und jetzt machen wir uns an die Arbeit. SWR-Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas, haben Sie Scholz denn heute an irgendeiner Stelle auch eine Emotion angemerkt?
Also der Moment, wo das Ergebnis verkündet wurde, der schien schon sehr bewegend für ihn zu sein. Er hatte ein breites Grinsen im Gesicht, kein schlumpfiges, wie ihm mal Markus Söder attestiert hat, sondern eher ein sehr zufriedenes, fand ich. Auch gerade nach seiner Vereidigung wirkte Scholz doch schon sehr zufrieden.
Apropos, wie viele Emotionen hat denn die scheidende Regierung erkennen lassen, Kanzlerin, Ministerinnen, Minister?
Ja, ich fand aber heute sehr viel Wohlwollen zu spüren im Bundestag, beziehungsweise ein Bewusstsein dafür, was für ein gutes Beispiel für Demokratie Deutschland am heutigen Tag abgibt. Da haben wir ja aus den USA von den Präsidentschaftswahlen noch ganz andere Dinge in Erinnerung. Von den Abgeordneten der Union kam zwar kein Applaus für Olaf Scholz, aber natürlich Glückwünsche. Der scheidende Gesundheitsminister Jens Spahn, der war auch einer der Ersten. Und auf der Ehrentribüne kam auch Applaus von der scheidenden Kanzlerin.
Wie würden Sie diesen Vormittag denn generell einordnen? War es ein ruckelfreier Start für die Ampel?
Naja, Olaf Scholz hat ja die erforderliche Stimmenzahl von 369 merklich übertroffen, aber die Ampel stellt ja eigentlich 416 Abgeordnete zusammen. Wir haben mal nachgefragt, offiziell waren 6 Abgeordnete der Ampel krank gemeldet, also müssen wir schon von 15 Abweichlern ausgehen. Aber Scholz ist damit nicht alleine mit dem Schicksal. Angela Merkel bekam sowohl 2005 als auch 2013 auch nicht alle rechnerisch möglichen Stimmen. Auch da gab es also einige Abweichler.
Also kleiner Schönheitsfehler. Heute Nachmittag wird das Kabinett vereidigt, anschließend werden die Ministerien übergeben. Und wie viel Warmlauf und Einarbeitungszeit hat die neue Regierung dann?
Nicht so wahnsinnig viel. Heute Abend findet schon die erste Kabinettssitzung statt. Da setzen sich alle Ministerinnen und Minister mit dem neuen Kanzler zusammen. Morgen gibt es dann schon die nächste Bundestagssitzung. Da geht es unter anderem um das Thema Corona-Hilfen. Die nächste Bund-Länder-Konferenz zu Corona steht auch vor der Tür. Also die neue Regierung sollte den heutigen Tag noch genießen, würde ich sagen, weil schon in ein paar Stunden geht es dann richtig los.
Live aus Berlin, unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas. Vielen Dank. Es klingt zunächst nach einer leichten Entspannung. Zwar fast 70.000 Neuinfektionen seit gestern, aber die 7-Tage-Inzidenz ist gesunken von 432 auf 427. Allerdings befürchtet zum einen RKI-Chef Wieler und nicht nur er, dass dieser Rückgang vor allem damit zu tun hat, dass die Behörden mit der Erfassung einfach nicht mehr hinterherkommen. Und dann ist da zum anderen die Omikron-Variante des Virus. Aus Sicht des Berliner Virologen Christian Drosten könnte Deutschland, Zitat, schon ab Januar mit Omikron ein Problem haben. Sprich, die Variante wird sich wohl auch hierzulande rasant ausbreiten und die derzeit noch vorherrschende Delta-Variante verdrängen. Immerhin, so langsam haben die Wissenschaftler ein immer genaueres Bild, womit sie es bei Omikron genau zu tun haben. SWR-Wissenschaftsredakteur Stefan Tröntle fasst den aktuellen Kenntnisstand zusammen.
Wie immer bei ersten Untersuchungen muss man die Ergebnisse mit aller Vorsicht betrachten. In Südafrika waren es beispielsweise nur 12 Proben, die untersucht wurden. Das ist natürlich nicht sehr aussagefähig. Aufgrund dieser vorläufigen Ergebnisse sieht Alex Sigal vom Südafrikanischen Gesundheitsforschungsinstitut aber Hinweise, dass der Impfstoff von BioNTech/Pfizer nur teilweise gegen die Omikron-Variante schützt. BioNTech-Chef Shahin will eigene weitere Untersuchungen zur Wirksamkeit seines Impfstoffes in Sachen Omikron vorlegen, vermutlich noch heute oder morgen. Wie sich andere Impfstoffe verhalten, hat die Frankfurter Virologin Sandra Ziesek untersucht. Erstes Ergebnis: wohl alle Impfstoffe schützen generell nicht sehr gut gegen die Omikron-Variante des Coronavirus. Ziesek hat mit ihrem Team herausgefunden, dass selbst doppelt Geimpfte wohl kaum vor einer Ansteckung mit Omikron sicher sind. Untersucht wurden Proben von Menschen, die zweimal mit BioNTech oder zweimal mit Moderna oder einmal mit AstraZeneca und einmal BioNTech geimpft wurden. Sie waren nach 6 Monaten nicht vor einer Ansteckung mit dieser Mutante geschützt. Die Zahl der neutralisierenden Antikörper lag bei nahezu 0. Wer dreimal mit BioNTech geimpft wurde, hat wohl immerhin noch einen geringen Schutz. 25% Wirksamkeit bezogen auf die Ansteckung, sagt Virologin Ziesek. Bei der Delta-Variante sind es 95%. In Bezug auf schwere Verläufe oder Tod bei Geimpften gehen die meisten Forscher aber bisher davon aus, dass der Schutz hier längst nicht so stark zurückgeht. Genaueres weiß man aber noch nicht. Ziesek sagt, dass ihre Daten darauf hinweisen, dass die Entwicklung eines an Omikron angepassten Impfstoffes sinnvoll ist. Wie aussagefähig diese Ergebnisse sind, das heißt, wie viele Proben sie untersucht hat, ist aber noch nicht bekannt. Ihr Kollege Christian Drosten von der Charité schreibt auf Twitter, eine 40-fach reduzierte Wirksamkeit, das sieht nicht gut aus für doppelt Geimpfte. Was man also bisher sagen kann, ist Folgendes. Die Omikron-Variante ist wohl wirklich wesentlich ansteckender. Ob sie generell für schwerere oder leichtere Erkrankungen sorgt, ist noch nicht klar. Und das sind die ersten schnellen Informationen, die gerade erst bekannt werden. Die zeigen erstmal Trends auf, geben aber noch kein Gesamtbild. Was sich aber abzeichnet, Menschen mit Auffrischungsimpfung sind auch gegen die Omikron-Variante besser geschützt. Daher ist die dritte Boosterspritze auf jeden Fall ratsam.
Informationen von SWR-Wissenschaftsredakteur Stefan Tröntle. Seit rund 2 Wochen gilt in Baden-Württemberg am Arbeitsplatz und auch im öffentlichen Nahverkehr die 3G-Regel, wobei Unternehmen und Institutionen grundsätzlich erstmal selbst entscheiden können, wie genau sie überprüfen, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Allerdings Schlendrian oder allzu große Laxheit können teuer werden, denn stichprobenartige Kontrollen durch Behörden sind jederzeit möglich. Kontrollen, wie sie gestern ab dem späten Nachmittag zum Beispiel in Heidelberg stattgefunden haben. Dort haben Polizei, Verkehrsunternehmen und kommunaler Ordnungsdienst in über 200 Bussen und Bahnen überprüft, wie strikt die Corona-Regeln eingehalten werden. Unsere Reporterin Martina Senghas war dabei.
Hallo. Die 3G-Nachweise werden gleich kontrolliert, also alles schon mal bereithalten, sodass es von den Kollegen ein bisschen schneller geht.
Den 3G-Nachweis bitte, so hieß es gestern unzählige Male in den öffentlichen Verkehrsmitteln rund um den Heidelberger Bismarckplatz und die meisten Fahrgäste holten klaglos heraus, was von ihnen verlangt wurde.
Okay, danke sehr.
4 Stunden lang dauerte die Aktion, die es in dieser Größenordnung bisher noch nicht gegeben hat. Polizeieinsatzleiter Alexander Ulmer.
Wir haben heute insgesamt 106 Bedienstete im Einsatz, davon 89 Polizeibeamte, 6 Beamte vom Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Heidelberg und 11 Bedienstete der Rhein-Neckar Verkehrsbetriebe.
Der Großteil der kontrollierten Personen begrüßte die Maßnahme.
Ja, also ist soweit okay, weil ich denke mal, wir hocken alle in einem Boot und sollten dann auch
an die Gemeinschaft denken und wir sollten alle da durchgehen.
Gut, dass der Einsatz gezeigt wird, finde ich eigentlich super.
Ja, wenn man die Regeln so einführt, dann sollte man sie auch kontrollieren.
Ein paar waren genervt über die Verzögerungen.
Wir kommen jetzt alle zu spät wegen denen.
Katastrophe noch Feierabend.
Wir wollen einfach nach Hanschusheim, wir wollen dort jemanden besuchen gehen und das finde ich jetzt ehrlich nicht okay, dass die Bahn jetzt hier nicht fährt.
Und manchen war es nicht genau genug.
Weil sie nicht die Zertifikate nicht gecheckt werden mit einer Check-App.
Doch, die kam auch zum Einsatz, aber eben nur stichprobenartig, denn das Ziel war, möglichst viele Fahrgäste zu kontrollieren. Und tatsächlich wurden am Ende über 5.200 Personen überprüft. 166 von ihnen haben gegen die Maskenpflicht und 26 gegen die 3G-Regel verstoßen. Letztere müssen mit einer Anzeige rechnen, der Rest kommt mit einer Verwarnung davon. Insgesamt eine Aktion, die laut Polizei ohne größere Zwischenfälle verlief, auch weil sich die Kontrollteams auf Deeskalation verständigt hatten.
Ja, man versucht halt, sich auf diese Diskussion nicht einzulassen. Viele haben ja auch Ausreden parat. Da darf man sich halt nicht mit reinsteigern, sondern einfach professionell bleiben und dann die Maßnahme durchziehen. Also entweder hat er einen Nachweis oder man hat es nicht. Und nicht um den Häuschen frei rumreden lassen.
Corona-Kontrollen finden natürlich auch an anderen Tagen statt. Der RNV hat dafür sogar 50 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Dennoch meint Pressesprecher Moritz Feier:
Es ist für uns sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll, dass die Polizei uns hierbei unterstützt und dass wir das gemeinsam angehen. Und alleine ist es für uns auch nicht immer ganz so einfach, diese Sachen durchzuführen, weil wir können die Leute der Bahn verweisen, aber sanktionieren und mit Bußgeldern oder Ordnungsgeldern belegen, das kann in der Tat nur die Polizei oder das Ordnungsamt.
Wie hoch das Bußgeld ist, können die Kommunen selbst bestimmen. Es beträgt aber mindestens 200 Euro.
Aus Heidelberg berichtete SWR-Reporterin Martina Senghas. Auch die Bahn verschärft mit dem heutigen Tag die 3G-Kontrollen im Regionalverkehr. Zusätzlich zum Sicherheitspersonal wird ab heute auch das Zugpersonal die Corona-Regeln in den Zügen stichprobenartig überprüfen, nachdem sie entsprechende Schulungen absolviert haben. SWR-Wirtschaftsredakteur Christoph Geismeier.
Nach Angaben der Bahn war stets geplant, die 3G-Kontrollen auch durch das Zugpersonal durchzuführen. Die entsprechenden Schulungen seien jetzt abgeschlossen. Bislang kontrollieren in den Regionalzügen und S-Bahnen vorwiegend Sicherheitspersonal und Partnerfirmen der Bahn. Um größtmöglichen Schutz für das Zugpersonal während der Kontrollen zu gewährleisten, werde nach dem 3G-Nachweis nur dann gefragt, wenn Sicherheitspersonal anwesend sei. Es würden stets zwei Beschäftigte die Überprüfungen durchführen. Dabei bleibe es bei Stichproben. Nach ersten Erhebungen, so die Bahn, zeichne sich auch im Regional- sowie im S-Bahn-Verkehr eine sehr hohe Akzeptanz der 3G-Regeln ab. Bei den bislang ausgewerteten Überprüfungen konnten nur 3% der Reisenden keinen 3G-Nachweis vorlegen.
Es wäre zwar aktuell, es ist 12.18 Uhr. Vor genau 100 Tagen, am 30. August, war das 20-jährige Kapitel endgültig vorbei und der letzte US-Soldat verließ Afghanistan. Und mit den Streitkräften der USA gingen auch die Soldaten all der anderen westlichen Staaten. Wir alle werden uns vermutlich noch lange an die dramatischen Bilder vom Flughafen Kabul erinnern, als tausende Afghaninnen und Afghanen verzweifelt versuchten, irgendwie noch außer Landes zu gelangen und dem Taliban-Regime zu entgehen. Für alle, die das nicht geschafft haben, hat sich mit der Machtübernahme durch die militanten Islamisten in Kabul sehr viel bis alles geändert, vor allem natürlich für Frauen und Mädchen. Die Journalistin Ronja von Wurmseibel hat 2 Jahre lang in Kabul gelebt und gearbeitet, war auch danach immer wieder in dem Land und hat von dort berichtet. Jetzt organisiert sie selbst Hilfe und versucht mit der Aktion Kabul Luftbrücke möglichst viele Gefährdete aus Afghanistan nach Deutschland zu holen. Frau Wurmseibel, wie genau holt man ehemalige Hilfskräfte aus Afghanistan heraus? Sie können ja vermutlich kaum mit den Taliban aushandeln, wer da in Frage kommt.
Also da muss man vor allem mit der deutschen Regierung aushandeln, weil es darum geht, dass diejenigen erstmal eine sogenannte Aufnahmezusage nach Deutschland bekommen. Das ist im Prinzip wie ein Visum, nur dass es eben noch kein Visum ist. Also sie kriegen eine Zusage, dass sie nach Deutschland kommen dürfen. Dann müssen sie in eins der Nachbarländer reisen. In den meisten Fällen ist das Pakistan oder Iran. Und dort bekommen sie dann in der deutschen Botschaft ihr Visum. Das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess, vor allem, weil man dazu eben einen Pass braucht und dann ein Visum für das jeweilige Land. Momentan hat die Passbehörde in Kabul komplett geschlossen. Sie hatte für einen kurzen Zeitraum offen, wo Leute auch Pässe beantragen konnten. Unter sehr, sehr schwierigen und gefährlichen Bedingungen. Momentan ist sie komplett geschlossen. Die Visa für Pakistan brauchen momentan 52 Tage. Also man kann sich vorstellen, das ist eine sehr, sehr schwierige Ausreise. Plus dann noch die ganzen Gefahren, die eben dazukommen durch Taliban-Checkpoints und so weiter. Ja, also es ist sehr, sehr schwierig. Die konkrete Ausreise organisiert die Organisation Kabul Luftbrücke. Da ist es auch so, dass immer Leute vor Ort sind in Afghanistan und auch auf pakistanischer Seite, teilweise auch in Tadschikistan, und dann eben genau das machen, mit Behörden verhandeln, aber auch mit den Leuten direkt an der Grenze sprechen, damit der Übertritt dann einfacher wird. Denn an den Grenzstationen selbst ist es momentan auch nach wie vor sehr überfüllt und es ist einfach super schwierig, das Land zu verlassen.
Sie haben gerade gesagt, Ihr erster Ansprechpartner ist die Bundesregierung. Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist doch eigentlich erstmal eine staatliche Aufgabe, ehemalige Helfer aus Afghanistan rauszuholen. Wozu braucht es denn dann die Kabul-Luftbrücke?
Ja, das wäre gut, wenn das so wäre. Momentan ist es tatsächlich so, dass die allermeisten Menschen nicht von der Bundesregierung evakuiert werden, sondern eben ein standardmäßiges Schreiben bekommen, wenn überhaupt, in dem steht, bitte kommen Sie auf eigene Faust in eins der Nachbarländer, wiegen Sie das Risiko ab, ob Sie das in Kauf nehmen möchten oder nicht, und dort bekommen Sie dann Ihr Visum und Ausreisemöglichkeiten nach Deutschland. Also es wäre natürlich auf jeden Fall unbedingt Regierungsaufgabe. Sie kommt der aber wirklich bisher nicht bzw. nur kaum nach.
Die vorige Bundesregierung wollte knapp 25.000 Hilfskräfte aus Afghanistan rausholen. De facto sind das bislang rund 7.000, die tatsächlich ausgeflogen wurden. Wie erklären Sie sich diese Differenz?
Ja, die erkläre ich mir damit, dass eben immer viel geredet wird und was dann gemacht wird, ist leider einfach ein riesengroßer Unterschied. Also wir erleben es gerade auch, dass ganze Personengruppen, bei denen es im Sommer eine eindeutige Zusage gab, dass die nach Deutschland kommen können, jetzt Fälle erstens gar nicht beantwortet werden. Also ganz viele allein von den Leuten, die für uns gearbeitet haben, haben noch überhaupt keine Antwort. Das heißt, die wissen gar nicht, ob sie überhaupt eine Zusage bekommen oder nicht. Man wird auch nicht benachrichtigt im Sinne einer Ablehnung. Das heißt, Leute hoffen wirklich seit Monaten darauf, dass sie eventuell noch eine Chance haben, obwohl vielleicht schon längst feststeht, dass sie gar nicht dafür in Frage kommen. Da hoffen natürlich jetzt alle auf die neue Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag steht drin, dass es ein Aufnahmeprogramm für Afghanistan geben soll. Es steht drin, dass das sogenannte Ortskräfteverfahren, also genau die Leute, die eben für deutsche Regierung oder Organisationen gearbeitet haben, dass dieses Verfahren reformiert und entbürokratisiert werden soll. Es steht auch drin, dass E-Visa, also elektronische Visa, ausgestellt werden sollen, was eben genau diesen Prozess, den komplexen Prozess, den ich gerade beschrieben hatte, dass man eben ins Nachbarland ausreisen muss, verkürzen bzw. Vielleicht sogar ganz hinfällig machen könnte. Jetzt kommt es natürlich darauf an, dass das auch wirklich umgesetzt wird in tatsächliche Politik, in tatsächliche Entscheidungen, die dann auch tatsächlich Menschenleben retten. Wir erleben es leider immer wieder, dass Leute, die längst eine Aufnahmezusage haben für Deutschland, eben aus den ganzen Gründen, die ich gerade genannt habe, dann leider einfach umgebracht werden, bevor sie es überhaupt herausschaffen. Also eine unserer Mitarbeiterinnen hat vor 2 Wochen ihre Tochter verloren, die umgebracht worden ist, und die hatte eine Aufnahmezusage für Deutschland, sie hat noch keine Pässe und jetzt ist sie tot und kann nicht mehr hierher kommen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Dinge einfach schnell passieren.
Die entsprechenden Punkte, Sie haben es angesprochen, stehen im Koalitionsvertrag. Haben Sie das Gefühl, dass Sie bei der neuen Bundesregierung auf offenere Ohren stoßen?
Das ist natürlich die Hoffnung. Also auf jeden Fall haben wir gesehen, dass es sich absolut gelohnt hat, dass ja über den Sommer und auch in den Jahren zuvor, aber jetzt vor allem im Sommer, die Zivilgesellschaft wirklich sehr, sehr laut geworden ist und einfach Tausende, wenn nicht Zehntausende Leute einfach Briefe geschrieben haben an ihre Abgeordneten und Unterstützung gefordert haben. Das haben wir im Sommer schon gesehen, dass das auf zivilgesellschaftlich-politischen Druck und auch medialen Druck dann einige Entscheidungen getroffen wurden. Jetzt geht es halt darum, die wirklich umzusetzen. Und klar haben wir jetzt mehr Hoffnung, dass mehr passiert. Also im Innenministerium, wo dann die letztendliche Entscheidung für Visa oft leider fällt, wurde eben bisher absolute Blockadepolitik gefahren von der CSU, die das Innenministerium ja geführt hat. Da erhoffen wir uns jetzt natürlich schon, dass es einfach eine andere Politik auch geben wird. Wobei man ja auch sagen muss, so Ministerien haben auch ihr eigenes Innenleben. Also das heißt nicht unbedingt nur, weil jetzt eine neue Partei das Ministerium führt, dass sich von heute auf morgen alles ändern wird. Aber natürlich ist die Hoffnung da, dass einfach es wieder in Richtung einer Politik geht, in der es wirklich darum geht, auch Menschenleben zu schützen.
Die Autorin und Filmemacherin Ronja von Wurm-Seibel, das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Nach 2 Stunden war alles gesagt. Am frühen Abend unserer Zeit hatten Joe Biden und Wladimir Putin ihre Positionen umfassend dargestellt. Zur Lage im russisch-ukrainischen Grenzgebiet, zum Truppenaufmarsch dort, zu Sicherheitsgarantien und möglichen Sanktionen. Bewegt hat dieser Videogipfel der beiden Präsidenten offenkundig nichts. Putin blieb bei seiner Sicht und Biden bei seiner. Immerhin, Putins außenpolitischer Berater Uschakow wird heute mit den Worten zitiert: Ich denke, dass diese Situation weder uns noch die Amerikaner zufriedenstellt. Zumindest die Chance auf zukünftige Bewegung besteht also. In Kiew war die Unruhe im Vorfeld des Videogipfels verständlicherweise besonders groß. Wie das Ergebnis dort aufgenommen wurde, berichtet unsere Korrespondentin Andrea Beer.
Es wurde zwar gesprochen, doch nach wie vor ist offen, wie es mit den russischen Truppen im Grenzgebiet zur Ukraine weitergeht. Allerdings, in der Ukraine waren die Erwartungen ohnehin nicht hoch gewesen. Der frühere ukrainische Botschafter in den USA, Valeri Charlie, bewertet das 2-Stunden-Gespräch so. Als Putin dringend ein Treffen mit Biden brauchte, eskalierte er im Frühjahr die Lage und bekam ein Treffen in Genf. Und das hat wieder geklappt. Die USA wollen diesen diplomatischen Kanal offensichtlich aufrechterhalten. Andererseits haben sie schon weniger Illusionen. Ich denke, in den kommenden Monaten gibt es ein persönliches Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem russischen Staatschef. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky äußerte sich bisher nicht zu dem Videogespräch. Joe Biden will ihn am Donnerstag darüber informieren. Sollten russische Truppen die Ukraine angreifen, hatte Biden mit harten Sanktionen gedroht und Putin Diplomatie anstelle möglicher Invasion nahegelegt. Wladimir Putin sagte nach dem Treffen öffentlich bisher nichts. Und am Vormittag erläuterte Putin-Berater Juri Uschakow die Einschätzung des Kreml. Die Ukraine sei das wichtigste Thema gewesen und Putin habe Biden informiert, dass die Ukraine das Minsker Abkommen sabotiere, das den Krieg in der Ostukraine beenden soll. Putin sei besorgt über militärische Aktivitäten von Ukraine und NATO nahe russischer Grenzen und habe die roten Linien Moskaus formuliert. Diese bestimmten roten Linien sind ja jedem bekannt und betreffen vor allem jeden weiteren NATO-Vorstoß nach Osten und die Stationierung besonders offensiver Waffen, die uns auf dem Territorium der Ukraine bedrohen. In der Ostukraine herrscht unterdessen weiter eine brüchige Waffenruhe. Zwischen der ukrainischen Armee und Separatisten, die laut Kiew und seinen Partnern von Russland aus unterstützt werden, was Moskau vehement bestreitet.
Es ist 12.27 Uhr. Porsche, Piech, VW. Drei Namen, die immer für Gerüchte gut sind. Jetzt gibt es neue Spekulationen über die Autodynastie, die auch für Gesprächsstoff am deutschen Aktienmarkt sorgen. Nämlich ein Börsengang des Sportwagenbauers Porsche soll näher rücken, an dem sich dann die Familien Porsche und Piech beteiligen wollen. Und zwar über einen Verkauf von VW-Anteilen. So schreibt es heute das Handelsblatt. Frage an Sabine Geipel aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was steckt denn dahinter?
Ja, das ist eine komplexe Geschichte, bei der es zusammengefasst um Macht und Einfluss, Tradition und natürlich um Geld geht. Dazu muss man vielleicht das VW-Porsche-Eigentümerkonstrukt ein wenig erläutern. Es gibt zwei Unternehmen Porsche. Einmal die Porsche AG, den Sportwagenbauer, also eine Tochter des Mutterkonzerns VW, wie Audi oder Seat beispielsweise. Und daneben gibt es die Porsche Holding SE. Das ist eine Beteiligungsgesellschaft, eine Gesellschaft der Familien Porsche und Piech, die, und das ist wesentlich, 53,3% der Stammaktien an VW besitzen, also die Mehrheit am VW-Konzern. Und nun, so will es das Handelsblatt aus ganz unterschiedlichen Quellen erfahren haben, sollen die Familien bereit sein, diesen Anteil zu reduzieren, Aktien zu verkaufen, eventuell sogar die Mehrheit an VW abzugeben und damit im Gegenzug bei einem möglichen Börsengang der Porsche AG einzusteigen.
Und welchen Zweck hätte denn diese Aktion? Also salopp gefragt, wozu das Ganze?
Also verkürzt könnte man sagen, die Porsches und Piechs wollen weniger VW und dafür wieder mehr Porsche. Denn obwohl sie ja über ihre Anteile an VW gut an den Geschäften des Konzerns verdienen, fehlt ihnen doch der unternehmerische Einfluss auf den Automobilbau. Sie haben im Endeffekt wenig zu sagen bei Porsche. Das hat noch mit den Folgen der Übernahme von Porsche durch VW 2009 zu tun, mit Konstellationen im VW-Aufsichtsrat aus Vertretern des Landes Niedersachsen und Arbeitnehmerschaft, die verhindern, dass die Porsches und Piech sozusagen durchregieren können. Also mit einer börsennotierten Porsche AG könnten die Porsche-Erben wieder mehr Einfluss auf ihre Familienjuwelen haben, wenn man so will.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass es auch so kommt?
Also auch wenn die Familien Porsche und Piech sagen, das sei alles Spekulation, ist es doch so, Berichte über einen Börsengang gibt es schon länger. Und das Projekt Phoenix, so wird es intern genannt, ist kompliziert, weil eben sehr komplexe finanzielle und auch rechtliche Fragen geklärt werden müssen. Also so gesehen kann das noch dauern, aber es spricht vieles dafür, dass es so kommt. Denn Luxusgüter haben gerade ein gutes Standing an der Börse und die Aktion hätte viele Gewinne. Also ein Börsengang wäre ausgesprochen lukrativ. Es gibt Analysten, die schätzen, dass eine Porsche AG an der Börse höher bewertet würde als der Mutterkonzern. Die Aktien der Porsche SE daher im Aufwind, gestern als die Berichte bekannt geworden sind, sogar mit 8% im Plus. Der deutsche Aktienindex leicht im Minus heute bei aktuell 15.743 Punkten.
Aktuelle Wirtschafts- und Börseninformationen von SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabine Geipel. Vielen Dank.